ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, bei uns im Süden vom Osten wird es ja langsam ruhiger. Am Wochenende fällt bei vielen der Hammer, ganz einfach, weil die Sommerferien beginnen. Kann man da inzwischen in Berlin auch schon was merken, dass wir in den Sommer in die Hitze hineingleiten? Oder gilt eher hektische Betriebsamkeit und alles muss raus, bevor der große Sommerschlaf rund um den Reichstag beginnt?
Ja, also mal abgesehen davon, dass man nicht weiß, ob es wirklich einen schönen sommerigen, schläfrigen Sommer geben wird. Also außenpolitisch sieht es ja danach nicht aus, aber tatsächlich herrscht hier noch anhaltende Betriebsamkeit. In der zweiten Juliwoche tagen dann noch Bundestag und Bundesrat. Diese letzte Sitzung ist dann immer sehr berühmt dafür, dass da noch alles Mögliche durchgedrückt werden soll. Und da können haben die Länderchefs dann auch nochmal Gelegenheit, sich aufzubäumen. Dann feiern die Fraktionen ihre Sommerfeste. Das sind, ehrlich gesagt, da denkt man immer, das ist alles hochherrschaftlich, das ist eher Arbeit. Ja. Aber ja, also man kann sagen, es ist ordentlich was los. Von Ferien, nee, keine Spur. Noch nicht.
Da machen wir jetzt auch ein bisschen was los. Wir wollen nämlich heute ein bisschen Bilanz ziehen. Wie haben sich Friedrich Merz und seine Kabinettskollegen seit Anfang Mai geschlagen? Wie viel Symbolpolitik war dabei, wie zum Beispiel bei den Grenzkontrollen? Macht die bei der Wahl arg geschrumpfte SPD immer noch so eine erfolgreiche Figur wie bei den Koalitionsverhandlungen? Und was ist eigentlich aus der größten Oppositionspartei, der AfD, geworden? Um es mal vorsichtig zu formulieren, um die ist es ja auch ein bisschen ruhiger geworden. Und bei der Einordnung helfen soll uns ein Mann, ein prägender Kopf der Politikwissenschaft in Sachsen, ein Freund der kontroversen Debatte, der gerne auch mal steile Thesen provoziert, damit Stimmung in die Bude kommt. Ein herzliches Willkommen nach Dresden zum langjährigen Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich zu Professor Werner Patzelt.
Einen schönen guten Tag.
Herr Patzelt, Sie sind Mitglied der CDU und man tritt Ihnen ja nicht zu nahe, wenn man feststellt, dass Sie nicht zu den größten Fans von Rot-Grün gehören, sondern eher zum konservativen Teil unseres politischen Spektrums. Wenn Sie sich die vergangenen 7 Wochen anschauen, haben Sie aufgeatmet, weil der bekennende Konservative Friedrich Merz das Land endlich wieder in die aus Ihrer Sicht richtige Richtung führt? Oder wirkt Merz trotz starker Worte doch eher kraftlos auf Sie?
Merz hat sich in diese Koalition nicht aus einer Position der Stärke hineinbegeben. Es sind eine Menge von Problemen zu lösen, wo es zwischen SPD und Union große Meinungsverschiedenheiten gibt. Und bislang hat ihn sehr geschützt, dass sich er und sein SPD-Partner geschworen haben, das ständige öffentliche Streiten, das die Ampelregierung ruiniert hat, zu unterlassen. Die Probleme sind aber groß genug. Wie bekommt man wirklich eine kontrollierte Migrationspolitik hin? Wie verhält man sich angesichts der Spannungen im Nahen Osten, auch angesichts der jüngsten israelisch-iranischen Raketenduelle? Wie stärkt man die NATO? All das sind jede Menge von Problemen, die in den letzten Jahren herangewachsen sind und für deren Lösung es oft keinerlei belastbaren Konsens zwischen Union und SPD zu geben scheint.
Das sehe ich auch so, aber ich glaube, ich sehe es nicht ganz so düster. Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Patzelt, ist das sozusagen, das war es ja auch noch nie, keine Liebesheirat, ne, zwischen den beiden, sondern sie mussten miteinander. Aber ich finde es bis jetzt, es deuten sich schon Konflikte an und Markus Söder sendet auch schon mal aus München. Aber bis jetzt klappt es doch eigentlich ganz gut, finde ich, angesichts der Lage, in der wir sind.
Sagen Sie, der Selbstmörder, der aus einem Hochhaus springt und vom 20. Stock zum 4. Stock durchgefallen ist, der kann ja dann auch sagen, bislang ist alles gut gegangen, aber irgendwann kommt der Kontakt mit der Wirklichkeit. Und schauen Sie, ein Politikwissenschaftler hat nicht die Aufgabe, sich die Welt schön oder hässlich zu malen, sondern abzuschätzen, was realistisch ist. Und ich meine, für die schwierigen Umstände, in denen diese Regierung ihr Werk begonnen hat, ist das ganz manierlich, aber wir sind wohlgemerkt am Anfang einer Wahl. Periode und noch nicht einmal in ihrer Mitte.
Dann lasst uns, bevor wir vollends im Berliner Politikbetrieb versacken, noch mal einen Schritt zur Seite machen. Denn in Mecklenburg-Vorpommern, aber vor allem auch in Sachsen-Anhalt, dürfte sich im kommenden Jahr bei den dortigen Landtagswahlen viel entscheiden. Und ich möchte jetzt mal genauer darauf schauen, weil ich glaube, wir erleben da etwas exemplarisch, was uns alle auch außerhalb Sachsen-Anhalts in der politischen Debatte ins Haus stehen wird. Also Vision 2026 nennt die AfD in Sachsen-Anhalt ihr Wahlziel, erstmals eine Landesregierung in Deutschland anzuführen. Schaffen soll das für die AfD Ulrich Siegmund, 35 Jahre alt, Fraktionschef im Magdeburger Landtag, war auch schon zweimal hier im Wahlkreis Ost zu Gast. Und nach der Bundestagswahl sagte er uns hier:
Wenn es so weitergeht, werden wir die Chance haben, hier alleine regieren zu können. Dann brauchen wir gar keinen Koalitionspartner. Und das ist der Plan, weil wir werden uns niemals verbiegen für irgendwelche Machtoptionen wie die CDU. Wir möchten unsere Werte treu vertreten dem Wähler gegenüber, und das werden wir 2026 in Sachsen-Anhalt machen können.
Das ist natürlich eine muntere Ansage. Absolute Mehrheit für die AfD. Sie liegen im Moment bei 37%. Wo sollen denn die restlichen 13% herkommen?
Wir brauchen keine 13%. Sie wissen ja selbst, parlamentarisch brauchen wir ungefähr 41-43%. Das kommt darauf an, wie viele kleinere Parteien es in den Landtag schaffen werden. Und da reden wir jetzt über eine Differenz von 4, 5, 6%. Und da werden wir uns größte Mühe geben, dieses Delta zu schließen und dann stolz 43-44% in Sachsen-Anhalt erzielen, wenn der Wähler uns dabei unterstützt, sodass wir es alleine schaffen können.
Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. Das ganze Gespräch kann man auch nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Herr Patzelt, lassen Sie uns mal den Faktencheck machen. Wie realistisch ist es denn eigentlich heutzutage, mit 41, 42, 43% die absolute Mehrheit der Mandate zu holen? Geht die Rechnung von Herrn Siegmund auf?
Ob sie aufgeht, hängt davon ab, wie viele von kleineren Parteien unter der 5%-Hürde scheitern, und zwar mit Stimmenanteilen in der Nähe von 5%. Davon hängt es im Wesentlichen ab. Und ob es so kommt und wie die Chancen für welche Parteien sind, wie sich die Linke entwickelt und so weiter, das lässt sich jetzt noch nicht absehen. Denn es wird vieles am Wahlverhalten davon abhängen, ob die Bundesregierung jene Rahmenbedingungen bei der Migrationspolitik, bei der Europapolitik und so weiter schafft, die ein nennenswerter Teil der Bevölkerung bislang nicht bestehen sieht, aber gerne hätte. Und weil wir nicht wissen, wie die Bilanz der Regierung übers Jahr aussehen wird, können wir auch nicht sehen, wie die Bundespolitik, die einen großen Einfluss auf landespolitische Entscheidungen hat, hier sich auswirken wird. Und zum anderen muss man die AfD beobachten. Sie hat so viele lose Kanonen in ihren Reihen, dass jederzeit sozusagen eine selbstschädigende Zündung veranstaltet werden kann. Scheint sich die AfD insgesamt vorgenommen zu haben, nicht mehr als oder weniger als Krawall Partei aufzutreten, sondern sich als eine seriöse Kraft zu präsentieren. Ob die Partei das durchhält und ob wirklich keine lose Kanone zündet, auch das ist offen. Kurzum, es ist ein denkbares Ziel, aber ich würde nicht allzu viel darauf wetten, dass dieses Ziel, die absolute Mehrheit für die AfD zu erringen, auch erreicht wird.
Das heißt aber, wenn Herr Siegmund das jetzt immer wieder und wieder wiederholt, geht es vor allen Dingen darum, erstmal den Eindruck zu erwecken, dass man es überhaupt schaffen kann, oder?
Ja, selbstverständlich, einen entsprechenden Eindruck zu machen, Meinungsmanagement, Vermutungsmanagement zu betreiben, ist eine der Hauptfunktionen von Wahlkämpfen. Und das weiß auch eine relativ junge Partei wie die AfD inzwischen sehr wohl.
Ich habe noch eine Nachfrage an den Fachmann. Herr Patzelt, Sie erwähnten ja gerade, dass das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt stark davon abhängt, was die Bundesregierung liefert. Können Sie mal vielleicht erklären, wie stark der Einfluss ist? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn bei mir, ich lebe in Brandenburg, wenn da Landtagswahlen sind, da geht es schon sehr um Industriestandorte vor Ort. Es geht um Kita, um Schulpolitik sehr viel, Infrastruktur und so weiter. Ich weiß, das hängt auch alles mit dem Geld vom Bund zusammen. Aber was sagen denn Ihre Untersuchungen, wie sehr die Wählerinnen und Wähler auf Landespolitik und wie viel sie auf Bundespolitik schauen?
Wir diskutieren ja hier nicht eine abstrakte Frage, wie groß der Einfluss der Landespolitik im Vergleich zu dem der Bundespolitik bei Landtagswahlen ist. Das ist eine Diskussion gleichsam aus Vor-AfD-Zeiten. Wir diskutieren, ob es der AfD gelingen wird, die allfälligen Allparteienkoalitionen gegen sie in der Weise zu sprengen, dass die AfD keinen Koalitionspartner braucht, also durch keine Brandmauer ausgegrenzt werden kann und dennoch an Regierungsmacht gelangen kann. Und weil der ausschlaggebende Grund für den Aufstieg der AfD die Unzufriedenheit eines nennenswerten Teils der Wahlbevölkerung, insbesondere im Osten, mit der Bundespolitik ist, die jahrelang von der CDU betrieben worden ist und wo die Ampelregierung ja 3 Jahre lang im Grunde bei den Aufregerthemen Migration die Merkel-Politik fortgesetzt hat, weil das eben so ist, dass dieses zentrale Thema Migration auf Bundesebene verursacht den Aufstieg der AfD befördert hat, lässt sich hier nicht wie zu Vor-AfD-Zeiten erörtern, ob denn bundespolitische Geldtöpfe landespolitische Wahlentscheidungen beeinflussen könnten.
Also das heißt, für Sie ist entscheidend die Migrationspolitik?
Sagen wir es anders, die nächsten Wahlen sind wiederum Wahlen, die testen, wie weit denn das Wachstum der AfD gehen kann und wie wirkungsvoll im Wahlkampf angekündigte Allparteienbündnisse gegen die AfD sind. Das wird das zentrale Wahlkampfthema sein. Und das ist natürlich mit der Bundespolitik vernetzt, weil ja die CDU im Wahlkampf hat glauben lassen, sie würde bei der Migrationspolitik die von der AfD heftig kritisierten Fehler der Migrationspolitik abstellen. Und wir wissen jetzt, um mich zu wiederholen, ja noch nicht, ob der Union das gelingen wird.
Gleichwohl ist ja die AfD auch die Partei, die polarisiert wie keine andere. In den Umfragen, in den tiefen Untersuchungen ist es ja auch immer so, dass ein großer Teil der CDU-Anhänger sagt, mit denen will man keinesfalls zusammen regieren. Da passt ein Ausschnitt aus einer Landtagsdebatte in Magdeburg ganz gut, der in den letzten 10 Tagen viral ging. Da wurde im Mitte-Links-Lager der CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff regelrecht gefeiert. Nur zum Hintergrund, diese Debatte war von der AfD beantragt worden, um der in Sachsen-Anhalt regierenden Koalition aus Union, SPD und FDP ein verheerendes Zeugnis auszustellen, halt was so eine Opposition macht. Und der Ministerpräsident ließ sich durch Zwischenrufe aus der AfD regelrecht provozieren. Hören wir mal Rainer Haseloff.
Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dass diese hier sitzen und dieses Land regieren sollen, in dem ich seit 71 Jahren Bürger bin, dann kann ich nur sagen, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe. Aber diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Dies ist mein Heimatland. Das werden Sie nicht verhunzen und verstimmen. Ich bin in diesem Land geboren und ich werde in diesem Land sterben und werde alles dafür tun, dass Sie nie an Regierungsverantwortung kommen.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff, und dieses Oi, 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 das kam vom CDU-Landtagspräsidenten und war auf die rufenden AfD-Abgeordneten bezogen. Anja, was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Debattenausschnitt hörst?
Naja, das geht schon nahe, muss ich sagen. Also mir geht das nahe. Das ist eben, wie gesagt, das ist ein 71 Jahre alter, erfahrener Politiker, der den es wegreißt, ja, also den es auch emotional wegreißt in diesem Moment. Der ist aufgebracht und es ist gleichzeitig, kommt offensichtlich aus den AfD-Bänken so eine, wie so eine Wirtshausschlägerei-Stimmung rüber. Es ist wirklich eigentlich ein trauriges Dokument der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie. Ich finde es wirklich bedrückend. Also das Ding hat natürlich so das Zeug zum Wahlkampfschlager für die AfD, ja. Also hier ist ein MP, der vergisst sich so, ja. Aber ich glaube, die Message an die vielen, die nicht die AfD wählen werden oder vielleicht auch an Leute, die, also Minderheiten, die AfD besonders auf dem Korn hat, lautet, aber dem liegt was an seinem Land. Ja, also der legt sich für uns quasi über die Schwelle, die AfD nicht übertreten soll. Das kennen wir schon aus, also ich kenne das aus Brandenburg, ja, wo Dietmar Woidke das gesagt hat, ich oder die, überlegt es euch, und er hat es gerade noch so geschafft, es hat gerade noch so geklappt, auch bei Kretschmer hat man das gesehen im sächsischen Landtagswahlkampf. Ja, ich finde halt wichtig diesen Satz, aber den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Auch das Ihnen finde ich sehr schön. Also ich habe da schon Respekt davor.
Herr Patzelt, ich frage Sie jetzt gleich auch noch dazu. Ich möchte nur vorher noch mal einmal genau das abspielen, was die AfD daraus gemacht hat. Denn es war natürlich ein Elfmeter für die AfD. Während also große Teile der Union, der SPD, der Grünen, der FDP, der Linken Haseloff den Rücken gestärkt haben, ging AfD-Spitzenkandidat Siegmund später aus dem Plenarsaal, um draußen vor dem Magdeburg Dom folgendes Video aufzunehmen. Das Ganze für seinen TikTok-Kanal. Da muss man wissen, der ist einer der erfolgreichsten AfD-TikToker. Hunderttausende Follower.
Stell dir mal vor, du würdest von jemandem regiert werden, der das eigene Land verlassen würde, wenn ihm das Wahlergebnis nicht passt. Das ist eben gerade passiert. Wir haben gerade Landtagssitzung. Ich musste mal rausgehen, weil ich das erstmal realisieren musste, was hier gerade passiert ist. Der Ministerpräsident dieses Landes, CDU, Rainer Haseloff, hat gerade ernsthaft gesagt, dass sollte die AfD hier gewinnen, sollte die AfD in Regierungsverantwortung kommen, nächstes Jahr bei uns im Bundesland, dass er Deutschland verlassen würde. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Demokratieverständnis dieses Ministerpräsidenten. Das ist der Patriotismus dieses Ministerpräsidenten. Ich lebe jetzt auch gerade in einem Land, in dem Parteien regieren, wo ich der Meinung bin, dass sie es nicht gut machen und dass ich es besser machen möchte.
Herr Patzelt, hat er den Elfmeter verwandelt, der ihm auf den Punkt gelegt wurde?
Er hat zumindest ein Tor geschossen aus einer Lage heraus, wo die Verteidigung sich sehr ungeschickt verhalten und einen Torschuss ermöglicht hat. So würde ich das sagen. Es ist einfach taktisch und strategisch ganz furchtbar, wenn Spitzenpolitiker meinen, das Wahlvolk dadurch beeindrucken zu können, dass sie sagen, wenn es nicht so geht, wie ich das gerne hätte, dann gehe ich. Es fing mit dieser Unsitte, wenn ich mich recht entsinne, Angela Merkel an, als sie sagte, wenn man sich für ein freundliches Gesicht, das man Zuwanderern zeigt, entschuldigen müsste, das wäre das nicht ihr Land, woraufhin manche AfDler schon damals gesagt haben, naja, das wäre ja schön, wenn sie dann ginge. Und dieses Spiel mit der persönlichen Erpressung, Wahlkampf machen zu wollen, das hat den Ministerpräsidenten Haseloff nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Staatskunst gezeigt.
Aber schließt er damit nicht die Reihen derer, die die AfD eben keinesfalls wollen? Also schließt er nicht die Reihen hinter sich, nicht nur der CDU, sondern eben auch von Sozialdemokraten und Grünen?
Na, die Reihen sind doch festgeschlossen. Schauen Sie seine Koalition an, schauen Sie an, was sich in Thüringen und in Sachsen an Koalitionsbildung getan hat. Es ist für einen jeden völlig klar, dass die Alternative bei ostdeutschen Landtagswahlen heißt AfD oder nicht AfD. Und dazu hat die Frontbildung, die sich nennt Kampf gegen Rechts, Brandmauer und so weiter, das ihrige geleistet. Im Grunde muss die AfD nur noch der mit ihr sympathisierenden Wählerschaft sagen, schaut, wenn ihr CDU wählt, bekommt ihr rot-grüne Politik, die bekommt ihr auch, wenn ihr die SPD oder die Grünen wählt. Wer nicht eine solche Politik will, der hat gar keine Alternative mehr zur AfD. Das ist die strategische Schlamassel-Position, in die unsere Politikerschaft unser Land flächendeckend im Osten freilich mehr als im Westen gebracht hat. Und aus dieser Schlamassensituation heraus erringt dann die AfD so leichte Propagandasiege wie der sachsen-anhaltinische Herausforderung mit diesem TikTok-Video.
Das heißt, man macht es der AfD auch wahnsinnig einfach, lese ich aus Ihren Worten.
Das ist meine Rede seit über 10 Jahren, dass man es der AfD sehr einfach macht.
Was wäre dann aus Ihrer Sicht, ich weiß, es gibt immer nicht nur eine Lösung, aber wären Sie dafür für eine Regierungsbeteiligung der AfD, also für eine Normalisierung?
Das ist jetzt nicht der Punkt, weil das jetzt keine realistische Entscheidung ist. Die AfD kommt nur dann an Regierungsmacht, wenn die AfD irgendwo die absolute Mehrheit der Sitze in einem Parlament gewinnt. Und selbst dann wird das Regieren für die AfD kein Zuckerschlecken, denn dann wird es monatelang heftigste Straßendemonstrationen geben und vielleicht Bundespolitiker, die sagen, dass diese Landtagswahl inakzeptabel ist und rückgängig gemacht werden muss, wofür es dann freilich keine praktisch rechtlichen Handhaben geben wird. Wir sind in einer ganz, ganz vertrackten Situation, weil in den letzten Jahren unglaublich vieles falsch gemacht worden ist. Auf politischer Ebene und auf politisch-strategischer Ebene beim Umgang mit der AfD.
Ich frage nochmal höflich nach, was wäre die Idee einer Lösung? Haben Sie da, ja,
die Lösung oder die Auflösung, es ist ja keine Lösung, es ist höchstens die Auflösung,
ja,
dieses
Auflösung.
Dilemmas, liegt allein in der Hand der Wählerschaft. Die Wählerschaft kann weiterhin Anti-AfD-Koalitionen an die Macht wählen oder sie kann die AfD an die Macht wählen. Und beides ist nicht gerade das, was unserer Demokratie gut tut.
Das heißt, im Grunde genommen, der Zug ist abgefahren, dass man aus diesem Dilemma rauskommt. Ich habe in dem Interview von Ihnen zur Bundestagswahl gelesen, dass Sie sich ja schon vor fast 10 Jahren oder auch noch 2018 Gedanken darüber gemacht haben, was wäre, wenn es eine schwarz-blaue, also eine CDU-AfD-Regierung irgendwo geben würde. Wäre das heute überhaupt, ich meine, Sie haben es gerade beschrieben, aber selbst wenn die CDU sich öffnen würde, wäre das überhaupt realistisch, weil bei so einem Ergebnis, wie wir das bei der Bundestagswahl hatten, 37% AfD, 19% CDU in Sachsen-Anhalt, da ist ja dann schon klar, wer der Koch und wer der Kellner ist, oder nicht?
Die CDU hat gar nicht mehr die Chance, einen anderen Kurs zu wählen, als den an der Seite von Grünen und Sozialdemokraten eine Politik zu machen, welche die AfD weiterhin stärkt. Das ist die Lage, in die sich die Union gebracht hat. Und ich habe schon sehr früh, im Grunde seit 2015, seit 2016, darauf hingewiesen, dass eines Tages die Union in der Lage sein wird, nur noch gemeinsam mit SPD und Grünen Politik machen zu können. Und dass ihr das noch mehr Wähler weg zur AfD vertreiben wird. Genau das, was ich damals als abzuwehrende Möglichkeit dargestellt habe, ist inzwischen zur Wirklichkeit geworden. Für die Union gibt es keinen Ausweg aus dieser Lage. Und ob der Ausweg, den der Wähler schaffen kann, nämlich irgendwann die AfD mit einer absoluten Mehrheit der Mandate zu versehen auf ostdeutscher Landesebene, für unser Land gut ist, das bezweifle ich auch sehr.
Aber könnte denn in der Lage der Plan der AfD, den sie inzwischen sehr offen verfolgt, nämlich die Zerschlagung der CDU, heißt es ja immer, also wir machen die CDU platt und machen sie überflüssig, ist das eine Sache, die realistisch ist oder funktioniert es deshalb nicht, weil je nachdem, ob die CDU oder die SPD in einem ostdeutschen Bundesland stärker ist, sich alles bei der konzentriert, wie Sie es eben ja schon beschrieben haben, weil sie dann die Anti-AfD-Partei ist?
Sollte die CDU von ihren Koalitionspartnern SPD und Grüne, je nach Bundesland, nicht daran gehindert werden, eine Migrationspolitik, eine Wirtschaftspolitik, auch eine Verteidigungspolitik zu machen, die einem großen Teil der Deutschen besser einleuchtet als die Politiken, die es da in den letzten Jahren gab, dann kann der Plan der AfD aufgehen, vorausgesetzt die AfD schafft es, nicht zu selbstzerstörerischen Skandalisierungen zu kommen und sich nicht in unhaltbare außenpolitische Positionen zu begeben. Aber auch beide Sachen sind durchaus realistisch möglich, weil die AfD ja keine rational tickernde Partei ist, sondern eine, in der Emotionen ständig an der Durchsetzung dessen hindern, was von manchen der AfD für vernünftig gehalten wird.
Ich würde es gerne nochmal mit einem rationalen Argument versuchen, das mal abklopfen, das Rainer Haseloff, nachdem er sich sehr aufgeregt hatte, in die Debatte geworfen hat. Und das ist aus meiner Sicht wohl eines der stärksten, die er hat in der Auseinandersetzung mit der AfD. Hören wir mal.
Egal, wo ich hinkomme, ob das im Volksfesten ist oder mit Unternehmen in Terminen und so weiter und so fort. Man wendet sich an diese Landesregierung, weil man weiß, dass man da sich in guten Händen weiß und dass wir alles Menschenmögliche tun, um Probleme zu lösen. Selbst wenn es um einen Termin beim Kanzler ging, als es darum geht, wie machen wir mit dem Olefinverbund in Mitteldeutschland, generell auch in Sachsen und in Sachsen-Anhalt weiter. Und da finden wir auch gemeinsame Lösungen. Die Bundesregierung ist dran. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass solche Kontakte und solche Möglichkeiten der Ausschöpfung von politischen Netzwerken mit einer Partei, mit Ihnen hier an der Spitze dieses Landes stattfinden würde.
Herr Batzelt, ist das nicht ein Argument, was ziehen könnte, wenn man sich dem Ganzen rational nähert? Die alten Parteien CDU und SPD können eben noch was rausholen, weil sie die entsprechenden entscheidenden Leute kennen. Die AfD kommt quasi blank.
Ja, für Leute, die rational über Politik nachdenken, ist das ein Argument. Aber zur Wahrheit gehört eben, dass gerade in Ostdeutschland sehr viele nicht rational über Politik nachdenken, sondern als ihr oberstes Ziel sehen, die CDU dafür zu bestrafen, was sie seit Angela Merkels Zeiten an Politik zu verantworten hat. Das ist eine emotionale Entscheidung, die sich darin ausdrückt, dass viele Leute im Osten immer wieder sagen, es kommt nur noch AfD in Frage, niemals wieder die CDU. Und in dieser Lage kann die CDU nicht mehr gewinnen. Es wäre besser gewesen, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren spätestens, sich auf einen erfolgreicheren Kurs begeben zu haben. Aber das ist auch eher ein Wunschgedanke, denn die ganze öffentliche Meinung war ja eine, welche die Merkelsche Migrationspolitik für richtig gehalten hat und auch jene Außen- und Sicherheitspolitik für richtig gehalten hat, die erste russische Angriff auf die Ukraine als eher gut gemeint als gut getan entlarvt hat.
Ich habe noch eine Frage, wenn ich auf die Umfragen schaue. Ja, in Sachsen-Anhalt liegt die Linke bei 11% gerade. Sie haben es auch vorhin in Ihrem Eingangsstatement schon mal gesagt. Also wer weiß, wohin die sich entwickeln? Ist das sozusagen so ein, ja, wie sehen Sie das? Ist das so ein One-Hit-Wonder oder ist das, hat das das Zeug, weil wir reden ja über Protestwahl, hat das das Zeug zum Dauerbrenner innerhalb der, sagen wir, jetzt bleiben wir mal in Sachsen-Anhalt. Können Sie sich das vorstellen, dass die Linke dort wieder eine große Rolle spielt?
Schauen Sie, ob das, was man sich vorstellen könnte, realistischerweise vorgestellt werden sollte, das kann man nur nach längeren Zeitabschnitten beurteilen. Der Aufschwung der Linken im Vorfeld und bei der letzten Bundestagswahl liegt allzu kurz zurück, um daraus nun größere Schlussfolgerungen ziehen zu können. Mhm. Mir scheint aber Folgendes nicht unplausibel, die politischen Geschiebekräfte zu beschreiben. Nachdem die Rechte ganz klar im Aufschwung ist, und nachdem in Ostdeutschland, aber nicht nur dort, unter Jugendlichen die AfD sehr stark punktet, gibt es eine gefühlte Notwendigkeit, gegen diesen Rechtstrend in Deutschland sich klar aufzustellen. Und weil die CDU, weil die SPD, weil die Grünen mitunter sogar ja inzwischen politische Positionen besetzen, die früher zwar von der CDU besetzt worden sind, aber dann jahrelang von der AfD, haben viele den Eindruck, nein, man kann sich beim Kampf gegen die AfD auf Sozialdemokraten und Grüne inzwischen auch nicht mehr so richtig verlassen und auf die CDU ohnehin nicht. Deswegen muss man jetzt klare Kante zeigen und dann auch Bundestagsreden so ändern, wie Frau Reicheneck, die ihre vor der Wahl geendet hat, nämlich mit dem Ausruf auf die Barrikaden. Und wenn Linke aufrufen auf die Barrikaden, dann kommt keiner auf die Idee, dass das irgendwas Schlechtes sein könnte. Das ist dann der notwendige Kampf gegen rechts und in dem muss man die Linke stärken. Und wenn diese Beurteilung der Lage halbwegs stimmt, wird man auch für die kommenden Wahlen eine weitere Polarisierung zwischen Linke und AfD vorhersagen können.
Das ist aber alles jetzt sehr, sehr düster, was Sie zeichnen, Herr Patzelt. Wenn wir das zu Ende, beziehungsweise wenn wir uns die Wahlergebnisse angucken, legt das ja vieles nahe, gerade diese Polarisierung rechts außen, links außen. Und man muss ja nur arithmetisch daran gehen. Dann hat man irgendwas Ende 30% bei der Bundestagswahl für die AfD gehabt. Nochmal um die 10% für die Linkspartei im Osten oder sogar etwas mehr. Und dann kommt ja auch noch die Stimmen für das BSW, für Sarah Wagenknecht als populistische Partei mit dazu, womit wir die 50% ja geknackt hätten. Wie kommen wir denn da raus?
Noch einmal, eben weil diese Lage keine gute ist, eine düstere Lage, auch ohne Aussicht auf eine befriedigende Auflösung dieses Dilemmas, und weil ich genau diese Lage seit vielen Jahren eintreten sah, habe ich ja schon vor 10 Jahren angefangen, vor einer Politik zu warnen, die genau zu dieser Lage führen würde. Früher hätte es noch Möglichkeiten gegeben, etwa rechtzeitig das Migrationsproblem so anzugehen, wie das jetzt auch die SPD gemeinsam mit der Union versucht. Aber all diese Möglichkeiten richtig abzubiegen, sind versäumt worden. Infolgedessen sind wir tatsächlich jetzt in einer sehr üblen Lage. Das Einzige, was man hier als Teil des vernünftigen Teils der deutschen Bevölkerung noch machen kann, ist, selbst möglichst rational zu bleiben, sich selbst nicht emotionalisieren zu lassen, selbst keine taktischen Fehler zu begehen. Und selbst dafür zu plädieren, dass politische Positionen, wenn sie vernünftig sind, auch dann in Regierungshandeln umgesetzt werden sollen, wenn die AfD diese Position ebenfalls vertreten sollte.
Das heißt was? Also ich, was heißt das, wenn Sie an mich als Staatsbürger appellieren? Was heißt denn das konkret? Ich soll mit dafür sorgen, dass die AfD regierungsfähig wird?
Nein. Das, was ich gesagt habe, ist, wenn die AfD meint, dass es für Deutschland gut wäre, die selbstermächtigte Einwanderung zu begrenzen, und wenn die AfD aus dieser Forderung bislang so große Stimmenzuwächse gewonnen hat, dann sollten die etablierten Parteien einsehen, dass es dann womöglich wirklich richtig ist, die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Und tatsächlich haben die etablierten Parteien ja damit angefangen, wofür sie ausdrücklich zu loben und nicht zu tadeln sind. Nur ist das jetzt zu spät, dass die AfD ihren Anhängern sagen kann und ihren möglichen Anhängern sagen kann, schaut, ohne uns als AfD wäre es nie zu diesen Kurskorrekturen gekommen. Deswegen ist für euch jetzt es kein vernünftiges Wahlverhalten, doch wieder die CDU oder die SPD oder gar die Grünen zu wählen. Nur die AfD sorgt für Politikwechsel. Das ist die Lage, in der wir sind. Und in dieser Lage kann man einen weiteren Wachstum der AfD nur dadurch wehren, dass man rechtzeitig entdeckt, wo die AfD vielleicht politisch recht hätte und sich nicht dann in eine Frontstellung gegen solche Forderungen begibt, die sich dann aufgrund des realen Drucks der Wirklichkeit nicht aufrechterhalten lassen. Und die Migrationspolitik und die Wandlungen, die sie erfahren hat, die sind hier ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Kurzer Einwand vielleicht noch. Es ist ja nicht so, dass die, also jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung, dass die AfD einfach mal sachlich ein paar Argumente vorgetragen hat, sondern es ging ja wirklich um Abschiebungsfantasien, die auch wirklich menschenfeindlich waren in weiten Teilen. Ja? Und also das konnte man einfach in allen Wahlen auf den Wahlplakaten sehen. Und also so wie die NPD früher, ja, daran hat mich das erinnert. Ist denn das ein Partner? Also ist das überhaupt eine Messlatte für demokratische Parteien? Also ich weiß, man sollte sich nicht zu fein sein, weil Parteien müssen sich die Wirklichkeit betrachten. Aber es sozusagen inhaltlich gemeinsame Sache mit Leuten zu machen, die wirklich sich menschenfeindlich und gegenüber Minderheiten wirklich absolut unmöglich verhalten, das ist doch fast unmöglich. Also so, wenn ich jetzt in die Rolle einer CDU-Politikerin schlüpfen würde, würde ich sagen, das verbietet sich für mich von selbst. Ja? Das Dilemma, ist das Dilemma, von dem Sie reden, oder ist es auflösbar?
Ich sage die ganze Zeit, dass es gut wäre, wenn CDU und SPD und Grüne gemeinsam die Probleme unseres Landes lösen würden, zu denen auch das Migrationsproblem und seine Anschlussprobleme wie knapper Wohnraum, starke Strapazierung unserer Sozialkassen und so weiter gehören. Es wäre ideal, wenn all diese Probleme ohne die AfD gelöst werden könnten. Aber mir scheint, dass bei der Wählerschaft ein großes Maß an Vertrauen verloren gegangen ist, dass ohne den ständigen Wahldruck der AfD die anderen Parteien diesen Problemen sich stellen wollten. Das ist der ganze Zusammenhang, der eigentlich völlig klar ist und von mir seit über 10 Jahren auch ständig beschrieben wird.
Jetzt haben Sie gesagt, die neue Koalition versucht es ja zumindest in Ansätzen. Nehmen wir den Innenminister von der CSU, Alexander Dobrindt, kaum im Amt, hat er verschärfte Grenzkontrollen angeordnet, hat sich dann ein gegenteiliges Urteil eingehandelt. Das ist alles noch ein fließender Prozess. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, es sind ein paar hundert Migranten bislang nur abgewiesen worden, ein paar hundert. Unsere Nachbarn sind empört, weil beispielsweise an der polnischen Grenze die LKWs, die Handwerker im Stau stehen. Premier Tusk denkt jetzt auch schon über polnische Kontrollen nach. Ist der Preis für diese, machen wir es anders. Ist es das, wo Sie sagen, das ist mehr als reine Symbolpolitik?
Schauen Sie, es baut Friedenssicherung häufig auf Abschreckung auf. Und das zeigt sich in diesen Tagen ganz besonders deutlich. Und genauso fängt Migrationsbegrenzung damit an, dass klar ist, man kommt selbstermächtigt ohnehin nicht in ein Land. Oder wenn man in ein Land, ohne von diesem Land eingeladen, mit einem Visum versehen worden zu sein, selbstermächtigt einwandert, wird man nicht lange in diesem Lande bleiben. Sobald das klar ist als eine Regel, die einfach in der Praxis auch durchgesetzt wird, wird der Strom derer, deren Familien Geld zusammenlegen, um einen oder zwei aus ihrer Familie nach Europa zu schicken, wird der Kreis derer, die versuchen, nicht Leib und Leben schon in Polen oder in Österreich oder in Italien oder in Griechenland gesichert zu sehen, sondern meinen, erst in Deutschland seien sie auf der wirklich guten Seite des Lebens angekommen, wird die Menge derer nicht abnehmen. Das ist der einfache Zusammenhang. Und natürlich fängt Abschreckung mit symbolischen Maßnahmen an. Und folglich ist es kein Argument gegen den Versuch, nun eine geregelte Migrationspolitik durchzuführen, wenn die Auswirkungen am Anfang eher symbolisch sind. Das Symbolische entfaltet schon seine Wirkung.
Gleichwohl sind wir doch ein Rechtsstaat. Und wenn die Rechtslage nicht klar ist, kann dann der Innenminister einfach sagen, ich bin jetzt der Mann von Law and Order und setze das jetzt erst einmal in Kraft, lasse das dann laufen und am Ende gucke ich mal, wie viele Gerichtsurteile ich einkassiert habe.
Wenn die Rechtslage nicht klar ist, muss die Rechtslage geklärt werden. Und ein Weg, die Rechtslage zu klären, besteht darin, dass man im Instanzenzug überprüft, ob Urteile niederer Gerichte Bestand haben. Und ansonsten lässt sich die Rechtslage immer durch den Gesetzgeber klären, indem er eben Gesetze macht, die klarstellen, was die Rechtslage ist. Und was das europäische Recht betrifft, ist es ja so, dass die Europäische Kommission jederzeit ein Gesetzgebungsverfahren einleiten kann und über das Parlament und den Rat der Europäischen Union zur Vollendung bringen kann, welches an dieser Stelle Klarheit schafft. Also eine unklare Rechtslage entbindet eine Regierung niemals von der Pflicht zu handeln.
Anja, du würdest sagen, der Preis für Law and Order ist ein bisschen hoch, oder?
Na, das siehst du nicht falsch, sagen wir es mal so. Ich sehe da schon so eine neue Härte. Ja, ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört so und habe gefragt, ist denn die CDU, ja, oder SPD und CDU, aber schon die CDU, die hat das Kanzleramt so nach rechts gerückt und alle sagen, also ja. Auf jeden Fall erstmal. Also da geht es um die Sprache, die gewählt wird, sowas wie Drecksarbeit machen. Es geht um eben die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze oder die Sanktionen gegen ALG-2-Bezieher. Bis dahin, dass die Bundestagspräsidentin CDU den Quernetzwerkern unter ihren Mitarbeitenden verbietet, als solche beim CSD aufzutreten. Es sind halt, wie Herr Patzelt sagt, es sind Symbolhandlungen, die so eine neue Härte irgendwie symbolisieren sollen. Ich bin nicht sicher, ob sie das so durchhalten. Also die Menschen schauen ja auch global. Ja, wir sehen gerade im Moment sehr intensiv schauen wir auf die USA, wo jemand mal so auch so eine Härte, also fast unbarmherzige Härte das entwickelt und auch gerade in der Migrationsfrage das sozusagen auch alles abfilmen lässt und zeigt, also seine Abschreckungsmaßnahmen in die Welt pustet. Und da muss man auch mal sagen, es kann schon sein, dass man irgendwie manchmal die Nase voll hat und irgendwie denkt, das ist hier alles, geht hier nicht gerecht zu, aber dass Menschen so schlecht behandelt werden, da, also wer da nicht zusammenzuckt, der hat, glaube ich, ein Problem. Und das, glaube ich, ist die Grenze auch für diese Regierung. Ja? Also was ist zumutbar den Leuten? Wie lange gehen sie mit? Und ab wann verwischt auch die Grenze so weit nach rechts, dass man sagen muss, na, da hätte ich auch die AfD wählen können. Die Union vor allem muss schon ihre unique selling points irgendwie herausstellen und die müssen andere sein. Also nachmachen gilt nicht aus meiner Sicht.
Herr Patzelt, jetzt steht ja Friedrich Merz, hat ja eine, es heißt im Englischen immer so schön, ein Window of Opportunity. Jetzt haben wir zwar im Herbst Kommunalwahlen im größten, mit Abstand größten deutschen Bundesland in Nordrhein-Westfalen, aber Kommunalwahlen sind ja am Ende doch Kommunalwahlen. Die nächste Landtagswahl ist erst im Frühjahr, nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ist das jetzt genau dieser Zeitraum bis zum Frühjahr, in dem Friedrich Merz die Union und eben auch die SPD die Fakten schaffen müssen, die Sie ja mehrfach im Gespräch in den letzten Minuten angemahnt haben? Also ist das die Chance, den Politikwechsel hinzubekommen?
Ja, genau, das ist das zeitliche Gelegenheitsfenster. Wenn bis zu den Landtagswahlen des kommenden Jahres in Deutschland der Eindruck entsteht, es wird die Wirtschaft nicht länger bürokratisch gefesselt, sondern es kommt wieder zu Wachstumszahlen, die dann auch die Möglichkeit eröffnen, wieder mehr sozialstaatlich umzuverteilen, wenn Steuern und Abgabenaufkommen weiter sprudeln. Es wird damit angefangen, eine staatliche Aufgabenkritik zu machen. Wofür muss der Staat wirklich zuständig sein? Wofür braucht es staatliche Behörden und entsprechende Mitarbeiteranforderungen? Und wenn nicht zuletzt die Migrationsfrage beantwortet wäre in der Weise, es kann nicht mehr jeder nach Deutschland kommen, der will. Und wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, der wird das Land auch verlassen. Falls das bis dahin zumindest als ernst gemeintes und auch ernsthaft angesteuertes Ziel kenntlich würde, dann könnte es einen Stimmungsumschwung zulasten der AfD geben.
Anja, hast du den Eindruck, dass das genau so im Aufgabenheft von Union und SPD steht?
Ja. Das hat Herr Patzelt, finde ich, gut beschrieben. Genau. Die müssen jetzt Leistung zeigen. Sie müssen, also so wie Herr Patzelt das gerade gesagt hat, es muss sich sozusagen abzeichnen, dass es mindestens Lösungen geben wird. Ja. Und da sind die auch fleißig dabei. Also man spürt schon so die ersten kleinen Risse. Das bleibt, glaube ich, nicht aus in der Koalition. Aber ich glaube, es ist allen klar, wir denken ja immer im Osten, dass das nicht so wichtig ist, aber ich glaube, sehr viele Menschen schauen jetzt sehr gespannt, was im kommenden Jahr in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, wie die Wahlen da laufen. Und das ist eine Frage auch, ob die Demokratie hält. Ich weiß, das sind immer so pathetische Worte, aber ich glaube, jeder und jede hat doch im Alltag schon so Momente, wo man denkt, mein Gott, wo sind wir hingekommen, ja? Also schon in der Tonalität. Und auch da muss diese Koalition liefern, ja, auch im Miteinander. Also bei gleichzeitiger tätiger Härte muss man sozusagen auch den Leuten das Gefühl geben, eigentlich das, was die CDU seit Jahrzehnten, das ist ihr Grundangebot. Ja, wir kümmern uns um den Staat, ihr bleibt straffrei und alles andere regeln wir. Ja, so, das wäre eigentlich schön, wenn die Leute mal das Gefühl kriegen würden, ich kann einfach meinen Job machen, ich kann meine Kinder ernähren, vielleicht kann ich mir mal ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen oder eine Wohnung mieten, die ich toll finde und nicht immer so viel Ungleichheit sehen im Land. Das wäre, glaube ich, eine echt gute Idee. Die haben die aber, glaube ich, auch selber schon gehabt, da brauchen die meinen Rat gar nicht.
Letzte Frage an Werner Patzelt. Herr Patzelt, hat Sie eigentlich Friedrich Merz bislang überrascht? Oder fährt er genau auf der Straße, die Sie erwartet haben?
Es hat mich überrascht, wie klar er außenpolitische Positionen bezieht. Gerade auch jetzt angesichts des israelischen Angriffs auf die iranischen Fähigkeiten, möglicherweise eine Atombombe zu produzieren. Auch die zumindest verbale Entschlossenheit, die Verteidigung wieder zu einer realistischerweise in Betracht gezogenen Möglichkeit zu machen, indem die Bundeswehr gemeinsam im NATO-Bündnis aufgerüstet wird. All das ist von einer Klarheit, die wir in Deutschland lange Zeit vermisst haben. Und weil Merz ja nicht dafür bekannt war, zu Positionen, die er einmal bezogen hat, auch zu stehen. Also wenn er von Paschas heute spricht, ist es ihm morgen furchtbar peinlich, dass er das gemacht hat und so weiter und so fort. Also diese Standfestigkeit in außenpolitischen Fragen hat mich zunächst einmal überrascht. Aber ich hatte ja nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir eines Tages auch wieder einen, wie soll ich sagen, politisch stabilen Bundeskanzler bekommen. Ob die Hoffnung trügt oder sich bewahrheitet, ja, das können wir erst in einem Jahr halbwegs abschätzen.
Professor Werner Patzelt, Jahrzehnte Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Dresden, zuletzt Forschungsdirektor des, korrigieren Sie mich gleich, Matthias Corvinus Kollegium in Brüssel. Da klebt man immer das Etikett nationalkonservative Bildungseinrichtung Denkfabrik mit Hauptsitz in Budapest drauf. Würden Sie da widersprechen?
Erstens bin ich nicht mehr Forschungsdirektor, sondern habe meinen Status zu dem eines Gastprofessors gewandelt, weil mir die ständige Reisetätigkeit zu viel geworden ist und dass das Matthias Corvinus-Kolleg sich dem Gedanken verschrieben hat, eine ungarische Elite heranzuziehen, die weltgewandt, leistungstüchtig, auch leistungswillig ist, das stimmt. Und wenn man das Ganze als nationalkonservativ bezeichnen will, ja mein Gott, da werde ich niemandem dieses Pläsieren nehmen.
Haben wir das auch geklärt. Dank auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Unseren Podcast Wahlkreis Ost finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Mitte August sind wir wieder da. Ja, alle habt es gemerkt, auch unsere Leitungen sind schon ein bisschen Sommerpause. Haben die Sommerpause auch ein wenig nötig, aber es hat alles wunderbar geklappt.
Knirscht und knackt, genau.
Genau. Danke, Herr Patzelt. Danke, Anja Meyer. Bis dahin.
Ja. Gern geschehen. Tschüss.
Ja, tschüss. Ciao.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.